Leseschwäche präsentiert Alliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Genau wie Wheel of Time. Es verfolgt uns, es begleitet uns. Wir drehen, ja. Drehen uns im Kreis. Wir sind wieder bei Wheel of Time.
Ja, genau. Nach langer Zeit sind wir wieder beim Wheel of Time angekommen. Anscheinend drehen sich auch die Fehler.
Ja, deswegen reden wir jetzt wieder über Buch 1.
Wieder Buch 1, genau. Wir fangen einfach nochmal von vorne an, liebe Hörer da draußen. Freut ihr euch schon? Nein.
Nee, ist ja schön. Ich meine, wir haben ja über jedes Buch eine Folge gemacht. Aber es gibt ja einfach noch mehr Material, worüber man reden kann.
Ja.
Ist ja nämlich jetzt vor einem Jahr, zwei, ist The Origins of the Wheel of Time rausgekommen von Michael Livingston.
Mhm.
Und der erzählt halt ein bisschen über die Legenden und die Mythologien, die Robert Jordan inspiriert haben. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, reden wir irgendwie noch mal ein bisschen über Wheel of Time. Auch wenn ich irgendwie direkt mal vorwegnehmen muss, es gibt eigentlich so viel Inspiration und so viel Gedankengut ist da reingeflossen, dass man das eigentlich eh nicht richtig zusammenfassen kann.
Das ist auf jeden Fall richtig so. Das Buch ist ja, wie gesagt, ich glaube 2022 ist es rausgekommen, Ende 2022, glaube ich. Genau, 10. November 2022. Und es beruht ja auch so ein bisschen darauf, dass dieser Michael Livingston so einfach mal so ein bisschen auch die ganzen Notizen, die Jordan irgendwann während seiner Schaffenszeit aufgezeichnet hat, auch mal so ein bisschen Ordnung reinbringen wollte. Ne? Also ich glaube, so wie ich das auch gelesen hatte, als Brandon Sanderson dann übernommen hat und sowas, es war schon ziemliches Chaos, was da Robert Jordan hinterlassen hat.
Gut, ich meine, wenn du seit den 80ern irgendwie bist du gestorben, bis Notizen geschrieben hast darüber, was wo zusammenfließt, wo welcher Name herkommt und dann sammelt sich auch, glaube ich, einfach einiges an.
Ja.
Aber was man vielleicht direkt irgendwie von wegnehmen sollte, ist, dass der Herr Livingston in derselben Uni unterrichtet, wo Robert Jordan studiert hat.
Genau.
Und an die Uni, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch seine Notizen gegangen? Oder war es eine andere Uni?
Naja, das sind an die Uni sind Notizen gegangen. Was aber vor allen Dingen an die Uni gegangen ist, ist ein Tisch.
Und ja, das war ja so. In den Raum von Herr Livingston.
Ja, überraschenderweise. Das war ein Zufall, ne? Also er hat sogar dieses The Origins of the Wheel of Time hat er quasi an dem Tisch geschrieben, wo Robert Jordan auch seine Bücher zum größten Teil verfasst hat.
Das fand ich irgendwie auch schon sehr skurril einfach.
Ja. Der Herr Livingston war auch schon vorher involviert. Also der hat schon mit Team Jordan gearbeitet, als es um das Last Battle, also die letzte Schlacht in den Büchern ging. Weil Livingston ist ja normalerweise eher so, der macht so Schlachten oder sowas, Militärsachen eher. So, also seine Bücher, die er schreibt, sind so historische Schlachten und der Aufbau von Schlachten, die er dann dokumentiert, Waffen etc. Und er war da schon involviert als Korrespondance in Bezug auf, wie eine Schlacht abläuft.
Genau, weil er eine Trauerrede, sagt man das, oder eine Rede auf Robert Jordan gehalten hat, was die Frau von Robert Jordan, Harriet, mitbekommen hat. Und dadurch sind die anscheinend ja auch irgendwie Freunde geworden.
Genau.
Deswegen ist das ja auch ein offizielles Buch.
Genau.
Was halt jetzt zu Wheel of Time gehört und nicht irgendwie ein Fanprojekt oder irgendein Außenstehender hat es geschrieben, sondern es gehört halt wirklich jetzt in diesen Kanon mit rein.
Genau, das Buch hat auch ein Vorwort von Harriet McDougall, also quasi der Frau von Robert Jordan, wo sie halt sagt so, das ist halt wirklich, das ist Kanon. Ne? Es gab schon mal so eine Art von Buch vor ewigen Zeiten, wo halt auch so ein bisschen so Einträge zu den einzelnen Städten waren und sowas. Und da waren aber, wie Jordan es gesagt hat, auch absichtlich Fehler drin, weil er dieses Buch, was vorher war so gedacht von einem Historian oder einem Geschichtsschreiber, der selbst in der Welt lebt und nicht alle Informationen hat. Deswegen halt auch falsche Annahmen treffen kann und sowas.
Aber das ist ja auch von ihm das Buch.
Ist mit ihm zusammen.
Ja, ja, ich meine ja, aber das ist ja im Endeffekt von ihm mit rausgebracht worden, als er noch gelebt hat.
Genau, ja. Ja, deswegen diesmal etwas mehr, so das Buch ist ja zweigeteilt. Am Anfang geht es halt so ein bisschen um die Geschichte von Robert Jordan auch, ne? Also wie ist der Mann aufgewachsen, Robert Jordan? Und wie war so sein Angang dazu? Was hat ihn bewegt dazu? Was ich da ganz spannend fand, war, dass er halt auch mal in Nuklearphysik gearbeitet hat. Okay.
Ja, es ist so einiges, ne? Ich meine, es wird ja generell darüber berichtet, wie so ein bisschen wie der aufgewachsen ist, eigentlich relativ religiös, dass er zum Militär gegangen ist, er war im Vietnamkrieg.
Ja.
Interessanterweise sorry.
Ja, er ist ja zum Militär gekommen, zu Vietnam ist er gekommen, weil er, glaube ich, in der Schule so irgendwie nie gelernt hat, wie man wirklich lernt. Ne? Also weil es ihm einfach alles so einfach fiel. Er hat ja auch, da wird ja auch beschrieben, dass er relativ früh gelesen hat und sowas und ziemlich jung schon angefangen hat zu lesen. Und deswegen dann beim Studium halt rausgeflogen ist, weil er nicht wusste, wie man lernt und sowas. Und deswegen ist er aus dem Studium rausgeflogen und ist dann quasi zum Militär gegangen und hat halt mehrere Touren in Vietnam gemacht, die ihn wahrscheinlich dann auch geprägt haben. Und wo auch viel dann natürlich auch in den Büchern gelandet ist. Gut, was mir gar nicht so bewusst war.
Nee, mir auch gar nicht. Aber ich sehe immer jetzt dann die Frage, wie sehr hat ihn das beeinflusst? Ich glaube, es hat ihn, also ich weiß, muss man vielleicht direkt den Vergleich aufmachen. Bei Tolkien habe ich das Gefühl, Tolkien hat das sehr, sehr negativ beeinflusst, seine Kriegserfahrungen.
Ja.
Und bei Robert Jordans Büchern kam mir das aber jetzt nicht so im Nachhinein dann so negativ vor, weil er hat ja zwar auch Kriege da drin und Menschen sterben für das Erreichen eines Ziels oder für generell, damit es eine bessere Welt gibt, aber das ist nicht so konzentriert, die Kriegssachen in Wheel of Time, sondern ich finde, es geht da mehr um, wie das alles miteinander halt verwoben ist und was er da halt reingebaut hat und nicht so sehr im Krieg. Und bei Herr der Ringe, wenn du jetzt das mal so nimmst, da hast du ja schon sehr, sehr viel Krieg.
Ja, und da hast du vor allen Dingen die Grausamkeiten des Krieges sehr viel mehr drin, was, glaube ich, Tolkien da ja auch mehr beeinflusst hat. Es ist aber interessant zu sehen, was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, wie sehr ähnlich so die Beeinflussung von den Autoren irgendwie aus der Zeit ist. Wir hatten ja über Frank Herbert auch gesprochen und irgendwie sieht man schon so ein bisschen Parallelen, finde ich, so zwischen Frank Herbert, J.R.R. Tolkien und Robert Jordan, dass die so relativ ähnliche Wege und das Schreiben quasi eher sowas am Ende war, was eigentlich so ein Nebenprodukt war aus dem Ganzen, was sie vorher gemacht haben, was dann zu der Hauptaufgabe dann im etwas späteren Leben wurde, weil die haben ja relativ spät alle angefangen zu schreiben.
Ja, gut, ich meine, du brauchst halt vielleicht dann die ersten 20, 30 Jahre deines Lebens, um alles aufzusaugen an verschiedenen Geschichten, damit du dann irgendwie deine eigene bastelst.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch nicht, vielleicht kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, oder es kam mir bis jetzt noch nie so vor, dass Tolkien zum Beispiel geschrieben hat, damit er weltberühmt wird und eins der größten Epen der Fantasy-Geschichte geschrieben hat. Das kam mir bei dem jetzt nicht so vor, sondern der hat das ja gemacht, weil ihn das für ihn wichtig war zu schreiben und denke mal, damit Sachen zu verarbeiten. Robert Jordan, habe ich hier das Gefühl, hat aber natürlich irgendwann sehr viel geschrieben, weil er sich selber gesehen hat als Schreiber, der damit Geld verdient.
Bei Tolkien war es ja so krass, der hat ja an der Uni gelehrt, ne, und sowas. Und so wie ich das gelesen habe mal, sind ja quasi die Geschichten bei Tolkien eher so, er war ja eigentlich so in Sprachen fasziniert und hat diese Sprachen geschaffen und diese Geschichte hinter den Sprachen war mehr so ein Nebenprodukt, wo er sich halt auch sehr stark an Mythen, Legenden, von existierenden Legenden halt auch bedient hat, ne, also.
Gut, so viel weiß ich noch nicht über Tolkien. Ich wollte ja immer
mal eine Biografie
über den lesen. Habe ich aber irgendwie auch noch nicht gemacht. Aber ja, es wäre irgendwie auch, ja, der hat andere Sachen gelernt als Robert Jordan. Und dadurch ist er sehr wahrscheinlich auch anders an die Sachen rangegangen. Ja. Aber ich fand hier zum Beispiel sehr nett, weil ich habe früher Bücher von Robert Jordan gelesen, ohne dass ich wusste, dass es Robert Jordan gibt. Nämlich Conan-Bücher gelesen.
Conan, genau, ja. Da hat er halt unter anderem hat er geschrieben, ja, genau.
Relativ viele sogar. Und als ich relativ jung war halt, hatte mein Vater die und ich habe die gelesen. Und ich wusste das halt, da habe ich mich noch nicht für Autoren oder sonst was interessiert, aber fand ich irgendwie ganz lustig. Dass ich
der hieß dann auch doch anders, schon, oder? Da hieß er auch anders, glaube ich, oder? Es war nicht Robert Jordan.
Nicht, er heißt ja auch nicht Robert Jordan, er heißt ja eigentlich James Oliver Rickney Jr.
Ja. Also, ich meine, die Conan-Bücher wären unter einem anderen Namen gewesen und sowas. Deswegen, ja, ist lustig. So wie Frank Herbert hat ja Starship Troopers, Heinlein-Bücher, glaube ich, oder Starship. Ich meine, der hätte da was geschrieben gehabt. Während dann hier Jordan dann auch was, oder war das Jordan, der da auch was geschrieben hat? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass er Conan geschrieben hat.
Also nee, aber Conan hat er unter Robert Jordan geschrieben.
Okay, interessant. Ja, so unbewusst.
Also, ich finde es halt irgendwie direkt interessant, dass anscheinend, wenn du so riesige, epische Fantasy schreibst, ja, dass dir das halt scheint nicht aus dem Finger flutscht. Oder zumindest bei Dune war das nicht so, bei Tolkien war das nicht so und beim Herr Jordan auch nicht so, weil der ja einfach schon Ewigkeiten vorher sich diese Welt langsam aufgebaut hat und die einfach noch nicht so gefestigt war, sondern es gab ja dann auch ein Buch, das ist dann auch erst später rausgekommen, was er halt als damals als erstes eigenes Buch irgendwie geschrieben hat, wo er auch schon so Sachen drin verarbeitet hatte, die später in Wheel of Time gelandet sind. Ja. Dass das einfach, ich sag jetzt mal, dann schon 15 Jahre bevor das erste Buch rausgekommen ist, eigentlich ihn schon beschäftigt hat und er da die Welt sehr wahrscheinlich angefangen hat, im Kopf zu bilden. Und das finde ich irgendwie super spannend, weil sich ja auch in der Zeit, wo er dann die Bücher rausgebracht hat, sich das trotzdem immer noch weiterentwickelt hat. Du musst dann irgendwie, wenn dein halbes Leben dich mit einer Geschichte beschäftigst, finde ich das irgendwie schon ziemlich krass.
Ja, ja. Und vor allen Dingen fand ich es auch interessant zu sehen, wie sich die Geschichte noch geändert hat. Er hatte ja quasi so Drafts, die er auch hatte, ne? Und ich glaube, das erste Buch war ja komplett schon mal geschrieben, was er dann, glaube ich, halt, das war auch der Punkt, wo dann Harriet reinkam oder sowas, die das komplett dann nochmal umgebaut hat oder sowas, dass dann halt auch andere Charaktere erstmal dann in den Fokus geraten sind. Rand sollte eigentlich gar nicht Rand sein oder sowas, sondern es sollten andere Charaktere im Mittelpunkt stehen und sowas. Ist halt faszinierend und mich fasziniert das auch immer, wie sehr du da, also wie die das früher gemacht haben. Heutzutage kannst du das mit Computer machen und sowas, Datenbanken oder sowas machen. Wie verlierst du da nicht den Überblick, ne?
Na gut, Notizbücher halt, ne?
Ja, aber irgendwann hast du halt tausende von Notizbüchern und wo habe ich es jetzt geschrieben oder sowas, dann brauchst du halt, also dann drin zu suchen, ist dann halt auch wieder schwierig. Deswegen meinte ich, heutzutage ist das halt einfacher.
Ja, wobei ich einfach aber glaube, dass das halt, also du suchst dir halt Sachen und nimmst die Inspiration von verschiedenen Sachen, trägst das halt zusammen und daraus irgendwann fällt ja ganz viel weg, sag ich mal, so wie Namensgebungen. Da geht's halt auch hier in dem Buch ja relativ viel drum, wie er dann auf irgendwie verschiedenen, wie er und auf welche Namen er dann irgendwie gekommen ist und wo er die hergenommen hat, wie zum Beispiel das Lan, Lancelot eigentlich ist.
Ja.
Das ist jetzt noch relativ einfach. Jetzt nicht unbedingt beim Lesen, aber sag ich mal, dass du merkst, Lancelot abgekürzt, Lan, okay, funktioniert, dass irgendwann halt aber der Rest halt wegfällt. Dann hast du halt, okay, ich baue mir den Charakter aus diesen verschiedenen Charakteren und dann brauchst du vielleicht auch dann die anderen Notizen gar nicht mehr, weil du weißt ja, du bist da gelandet und das benutzt du jetzt. Weil Lan ist ja jetzt nicht komplett geschrieben in allen Büchern, wo er vorkommt, wie Lancelot.
Ja.
Sondern er hat ja einfach nur so ein paar Charakterzüge und was weiß ich, wie er sich das halt vorgestellt hat, wie Lancelot dann in seiner Geschichte handeln würde, glaube ich.
Ja.
Oder halt auch, dass Lan für dieselben Sachen steht wie Lancelot.
Ja. Ja. Generell, wo du Lancelot jetzt erwähnst, hat er sehr viel aus der Artus-Sage auch verwendet, ne? Also, dass die Artus-Sage hat ihn, glaube ich, da sehr inspiriert. Wir hatten ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, es gibt so diese drei Bücher, die ihn da so sehr beeinflusst haben. Das war der Herr der Ringe. Ne? Also, ich glaube, sein erster Anspruch war eigentlich, so etwas zu schreiben wie der Herr der Ringe. Deswegen auch, du hast ja gesagt, dass das erste Buch sehr dich an den Herr der Ringe, an Herr der Ringe erinnert. Ne? Also die Reise zum Berg irgendwo. Dann war es ja noch Le Mort d'Arthur von Sir Thomas Malory und The White Goddess of Robert Graves. Und dass das halt sehr stark eingeflossen ist. Und das, und zusätzlich dazu aber noch sehr viel aus allen. Also er hat ja asiatische Kultur mit reingebracht, das hat er ja gerade in diesen Schwertern, hat sich das sehr wiedergefunden, ne? Die wir da bei diesen Blade Mastern, die also Schwertkämpfer, die da in dem Buch vorkommen.
Also diese Heron Blades und so.
Genau. Und gleichzeitig aber auch bei sehr vielen Religionen. Ich meine, er ist gerade christlich erzogen worden, aber er hat dann halt trotzdem auch Buddhismus, Hinduismus, dann Islam, alles Mögliche noch mit reingebracht und sich dann nicht so wirklich festgelegt an der Stelle. Was mich ja immer so ein bisschen, warum mir die Bücher früher gut gefallen haben, war so, weil es halt nicht so 0815 war. Ne? Also wir hatten nicht die Wilden aus dem Norden, was auch immer, keine Ahnung. Es war alles ein bisschen anders. Es hat sehr von diesen Tropes, die man früher hatte, sehr stark vermieden. Und das fand ich ganz gut in dem Buch. Und es hat sich auch immer so angefühlt, und da geht ja auch der Livingston in dem Buch ein, dass Jordan halt auch eine Welt schaffen wollte, wo du dieses Echo von unserer Welt findest. Ne? Also es ist irgendwie eine Welt, die halt unsere sein könnte in vielen, vielen, vielen Zeitaltern.
Oder sehr weit zurückliegend.
Oder sehr weit zurück,
ja. Da es ja ein Rad ist und sich dreht.
Genau, dass es immer wieder kommt oder sowas. Hochkulturen oder sowas, so wie wir es eigentlich ja auch bei der Erde immer haben. Wenn wir diese Hochkulturen, und dann geht die Hochkultur herunter, dann haben wir sowas wie das Mittelalter, wo dann wieder alles Wissen irgendwie verloren geht und alle dumm werden. Und dann kommt wieder die nächste Hochkultur und sowas, keine Ahnung. Es geht ja irgendwie auch ein Auf und Ab in unserer Welt. Ne?
Also. Ja, das, und wo ich mich gerade daran erinnere, das ist in dem Buch ja auch geschrieben, dass er das, also dadurch, dass er das ja so geschrieben hat, die Bücher, wie du das gerade meintest, und dann aber auch so Sachen eingebaut hat, wie dass ein Mercedes-Stern drin vorkommt.
Ja.
Jetzt habe ich den Faden verloren, aber.
Ja, der Mercedes-Stern ist ja so ein bisschen dieses es wird ja nicht direkt erwähnt, dass es Mercedes-Stern ist, aber dieses silberne Symbol von Reichtum. Ja,
er sagt nicht Mercedes-Stern, aber er beschreibt halt komplett einen Mercedes-Stern.
Ja, genau.
Und das ist mir nicht aufgefallen. Ach, warte, sorry, ich wollte darauf hinaus, dass es dadurch auch eigentlich eine Sci-Fi-Geschichte ist.
Richtig,
das genau. Das fand ich ganz lustig, da habe ich aber beim Lesen nie drüber nachgedacht. Weil in meinem Kopf epische Fantasy. Aber, und es, gut, es wird ja auch darunter verkauft. Aber das zeigt ja der Livingston dadurch, also wie mit diesem Mercedes-Stern und so, und dass du nicht weißt, ist es die Zukunft, ist es die Vergangenheit, was auch immer, ist es eigentlich auch Sci-Fi. Weil es ist halt unsere Welt, aber sie hat sich halt anders entwickelt, je nachdem, welche Zivilisation untergegangen ist, welche aufgegangen ist. Und das gibt dem Ganzen ja irgendwie auch nochmal irgendwie so einen ganz anderen Touch, und das finde ich irgendwie ganz cool.
Das Sci-Fi kommt ja auch an anderen Stellen teilweise mit rein, wo sie quasi von dem ehemaligen Drachen erzählen, ne? Luce Therin Telamon, dass in der Zeit halt auch fliegende Geräte unterwegs waren, Laserwaffen und sowas. Also ist dieses Sci-Fi kommt schon an vielen Stellen so sehr subtil mit rein, aber immer noch verknüpft mit irgendwie Magie.
Ja, aber es ist halt schon so subtil, dass du ja auch einfach sagen kannst, das ist einfach in der Fantasy-Geschichte, was Leute sich hören, sagen, weitergegeben haben. Aber dadurch finde ich, wenn du das halt dann noch mit diesem Livingston aus dem Buch hier nimmst, kannst du das ja sagen, dass das im Endeffekt auch eine Sci-Fi-Geschichte ist. Auch wenn es natürlich primär wie eine epische Fantasy-Reihe funktioniert. Aber das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ich meine, was der Robert Jordan ja dann auch eigentlich ja mehr und ganz an, der wollte ja mehr und was ganz anderes machen als irgendwie alle anderen Fantasy-Autoren. Und der wollte ja auch einfach das Bild der Frau ganz anders darstellen als immer in, als, ich kann nicht reden, als wie es vorher immer in Fantasy-Büchern dargestellt wurde.
Ja.
Und das finde ich ist eigentlich auch sehr cool, wobei ich finde, da ist das, geht das Buch nicht so sehr drauf ein. Da hätte ich mir fast noch mehr gewünscht, aber weil erst macht er ja mit den Aes Sedai, wie er die eigentlich ja aufbaut, dass die ja eigentlich die mächtigsten sind. Und so, und das finde ich ist irgendwie ganz, das ist sehr schön, dass er das irgendwie gemacht hat. Und es ist ja auch irgendwie seltsam in den 80ern von einem Mann.
Ja, ja. Da geht der Livingston an manchen Stellen auch nochmal drauf ein, warum dieses binäre Bild dann da ist, ne? Also, dass du Mann und Frau hast und sowas, dass das halt aus der Zeit, er spricht das schon an, dass wir in der heutigen Welt halt, dass das noch vermissen lässt, aber Jordan schon relativ modern war an der Stelle. Aber
ja, das
halt
meine ich ja. Das ist ja irgendwie super schön. Also erwartet man ja jetzt irgendwie nicht von der Fantasy-Reihe, die in den 80ern gestartet ist.
Ja. Ja, genau, weil zu dem Zeitpunkt hattest du, Frauen waren da eher untergeordnet und waren eigentlich nur dafür da, den Held zu unterhalten. Ne? Also
ich meine, er hat selber vorher Conan geschrieben.
Ja, Conan, da bestes Beispiel. Da waren die Frauen nur als Liebschaften für den Held Conan da. Ne? Also die,
ja gut, manchmal waren sie auch Diebe oder
ja,
Kriegerinnen, oder aber, Hexen, trotzdem, aber ja. Trotzdem waren sie aber nicht einfach so viel wert wie Conan. Und das, ich finde, so, er hat ja so eine ganz andere Wertigkeit gesetzt.
Ja.
Ja. Ist ja jetzt nicht nur, dass und da unser Hauptheld Rand irgendwie ganz viel wert ist, sondern generell hast du, es ist sehr verteilt, so die Wertigkeit und die Wichtigkeit von den Charakteren. Und das hat er ja hier sehr hoch gehalten mit den Frauen.
Ja.
Und das finde ich die irgendwie ganz lustig.
Die alle, ja, die quasi die ganzen Drähte im Hintergrund ziehen und eigentlich diejenigen sind mit der Macht, ne? Also dass das halt alles.
So, und das finde ich super schön. Aber wenn du dann in dem Buch halt auch darüber liest, wie sehr ihn Tolkien irgendwie beeinflusst hat, und wir hatten das ja auch schon, dass das erste Buch sehr wie auf Herr der Ringe basiert, zumindest so mit dem Dorf und was weiß ich alles eigentlich so, die komplette Reihe, nur er hat es halt seine Geschichte sozusagen gebaut, finde ich es lustig, weil Moraine ist Gandalf.
Ja, irgendwo schon, ja.
Ja, da komme ich, in meinem Kopf kommt da nicht so gut drauf klar. Ich finde das aber eigentlich lustig, eigentlich ist sie Gandalf. Weil sie macht doch genau dasselbe wie Gandalf in der Herr der Ringe.
Ja, sie verschwindet sie hilft, wieder.
Ja. Und dann verschwindet sie.
Ja.
Stirbt fast und du denkst auch, Gandalf stirbt fast und dann kommt sie wieder. Also ich fand ich irgendwie, ist dann sehr lustig. Also ich kann ihm das irgendwie noch nicht mal böse nehmen, dass er sich so sehr bei Herr der Ringe bedient hat, weil er es ja trotzdem so sehr verändert hat. Du siehst halt einfach nur so die Beeinflussung davon und das finde ich auch eigentlich ganz nett. Aber es ist halt irgendwie, finde das krass, dass es halt dann so wie, ne, die Ogier ist irgendwie eine Mischung aus Elfen und Zwergen.
Ja.
Auch so vom Aussehen und der Matschi dann halt irgendwie so zusammen, das finde ich irgendwie ganz
große
nett.
Große Zwerge mit Elfenohren und
gut, was beim Lesen fand ich natürlich einem direkt aufgefallen, Trollocs sind im Endeffekt ja sowas wie Orks.
Ja. Wobei Trollocs, Orks, genau, und sie werden genauso eigentlich geschaffen, wie sie halt auch bei Herr der Ringe geschaffen werden, wo man das dann irgendwo lernt. Ja.
Ja, yeah, ich meine, er hat sie ja dann immer noch mal verändert, seine Sachen. Aber trotzdem, ich finde das bei vielen Sachen irgendwie sehr interessant, einfach, dass du das auf irgendwas so zurückführen kannst. So, wenn du das jetzt einfach so plump sagst, Trollocs ist ein Ork, Ogier sind Elfen und Zwerge. Finde ich irgendwie, weiß auch nicht. Also ich musste bei dem Buch hier, Origins of the Wheel of Time, manchmal auch einfach schmunzeln, weil ich fand das irgendwie sehr niedlich, wie er dann das einfach genommen hat und das kombiniert hat. Ja. Und ich finde, das ist ja irgendwie die größte Stärke, die Robert Jordan generell in diesen kompletten allen Büchern, die er geschrieben hat, seine Fähigkeit, unterschiedlichste Sachen miteinander zu kombinieren.
Ja.
Ich finde, es gibt nämlich gar nicht so viele Sachen, die mich jetzt stören, wo ich sage, boah, das passt nicht.
Ja.
Ich finde, so das, was natürlich irgendwie auffällt, ist so wie im ersten Buch, wenn Rand das Schwert von seinem Vater dann nimmt.
Ja.
Weil das passt ja gar nicht zu ihm.
Ja.
Er ist so in Irre. Und er hat dann halt dieses Samurai-Schwert im Endeffekt.
Ja, ja.
Aber da ist ja dann so, das stellt sich dann erst später raus, was das für ein Schwert ist und woher das kommt. Aber ich finde, es gibt halt wirklich nicht so viele Stellen, wo mich das irgendwie stört, dass er die Sachen so miteinander kombiniert hat. Weil eigentlich.
Er hat das auch ganz, ganz, ganz schön in der Welt, so in den Kulturen, die in dieser Welt existieren, dann zusammengebracht. Ne? Ja. Also dadurch, dass die Kulturen und also, weil er sich auch so viel Zeit genommen hat, die Welt drumherum aufzubauen. Bei diesen epischen Fantasy-Romanen bricht es dann irgendwann, wenn die Welt nicht glaubwürdig sich anfühlt. So dass solche Sachen zum Beispiel wie ein Katana oder sonst irgendwas bei einem Iren oder bei jemandem auf jeden Fall, dass das dann überhaupt Sinn ergibt oder sowas. Aber so wie er die Welt drumherum aufgebaut hat und dieses, was mich immer fasziniert hat, wenn du das Buch gelesen hast, du hast immer weiter Scheibchen aufgedeckt von der Welt. Du hast immer mehr über die Welt kennengelernt und das über 14, 15 Bücher, 16 Bücher. Ja, dass du dann immer mehr über die Welt erfahren hast und dachtest, okay, und jetzt mit diesem Buch Origins oder sowas, hast du noch mal mehr Einblick bekommen und gedacht, daher kam das. Und das hat er also an manchen Stellen war es sehr auf die Nase gebunden, wenn du es gelesen hast, das war klar. Aber ich fand, viele Stellen hast du halt auch gesehen, das war dir nicht so bewusst. So Moraine Gandalf oder sowas. Ich meine, Moraine hat noch ein paar andere Sachen mit drin.
Ja, aber, natürlich. Ne? Aber ich meine, das ist ja das, wenn du es immer so runterbrichst dann.
Ja, genau. Und diese kommen ja,
ich finde, da gibt es so viele so schöne Sachen. Das ist so wie dieses Saidin und Saida, dass das im Endeffekt ja ursprünglich von Yin und Yang kommt. Aber er hat das ja dann trotzdem wieder für sich verändert, sodass du nicht direkt sagst, ach, guck mal, das ist einfach nur Yin und Yang.
Ja, genau. Ja. Wie fandst du denn das Buch hier, Origins, generell?
Also, ich meine, wir kommen ja bei diesen Art von Büchern von diesem Dune-Buch.
Ja.
Und ich fand das Dune-Buch, auch wenn ich das auch zu kurz fand, fand ich das ein bisschen besser, um einfach mehr zu lernen, wo vieles herkam.
Ja.
Und das hast du hier nicht ganz so, weil du halt in der ersten Hälfte diese Vermischung einfach hast von Robert Jordans Leben und wie der geschrieben hat, wie oft der Manuskripte dann geschrieben hat und bla. Bis du dann endlich mal zu dem Teil kommst, der mich richtig interessiert, der ist dann, finde ich, ein bisschen kurz. Und dann ist ja so die zweite Hälfte des Buches. Im Endeffekt kannst du es selber nachschlagen. Dann hast du ganz viele Namen aufgelistet, wie Lan. Und dann kannst du lesen darüber, wo kommt der Name her, wo kommt die Inspiration für Lan her. Und das finde ich zwar cool, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der, der die ganze Zeit da nachschlägt und das liest.
Ja.
Muss das noch in meinem Kopf ausdrücken, dass das nicht zu negativ klingt. Ich finde, dass er es sehr Fanboy-mäßig geschrieben hat. Ich glaube, das ist das Netteste, wie ich das ausdrücken kann. Weil er auch selber ein riesiger Fan ist, weil er am Anfang des Buches auch beschreibt, wie er zu Wheel of Time gekommen ist.
Ja.
Und mir kommt das einfach sehr, er wird einfach so durchgelobt, Robert Jordan.
Ja.
Da hatten wir ja im Vorgespräch auch mal kurz drüber geredet, dass, wo ich dann meinte, es wurde erwähnt, dass er in Vietnam war, aber es wird sozusagen kein schlechtes Wort darüber verloren, wen er da getötet hat und was er da gemacht hat, weil es halt in dem Sinne nicht wichtig jetzt vielleicht dafür ist, aber da kam mir das halt einfach so vor, als hätte das halt ein Fanboy geschrieben.
Das stimmt. Ich finde den Index, den du im zweiten hast oder sowas, eigentlich müsste ich mir irgendwann mal wieder vornehmen, das nochmal von vorne zu lesen alles. Und das mit diesem Index zusammen, weil das ist ganz, ganz lustig. Und was du in dem Index merkst, ist halt, dass Jordan halt auch viele Kämpfe aus der Historie genommen hat und sie einfach in diesen Kontext von dieser Welt gesetzt hat. Das ist ganz, ganz interessant. Ich finde auch, der erste Teil hätte noch was länger sein können und hätte halt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf Details eingehen sollen, vielleicht noch ein bisschen kritischer sein sollen. Fanboy, ja. Ich habe das Gefühl, heutzutage ist es schwer, Leute zu finden, die was Schlechtes über Jordan sagen. So, also generell. So. Also.
Ja, aber eben, ich meine, es geht ja noch nicht mal unbedingt darum, dass wir was Schlechtes
Du weißt, was ich meine. So, wenn du ein Buch schreibst über Jordan oder sowas, dass du vielleicht auch mal so ein bisschen kritisch dann mit manchen Sachen mehr umgehst. Ich meine, er bringt an manchen Stellen zum Beispiel mit, wie die Welt halt aufgebaut war oder das mit den Binären und sowas, ne, dass man halt nicht noch andere Geschlechter hatte, also weil es zu dem Zeitpunkt eigentlich nur zwei Geschlechter gab, dass das heutzutage anders sein würde und sowas, das bringt er mit drin. Aber ja, zum Beispiel Vietnamkrieg oder sowas, was hat Jordan da für Grausamkeiten halt vielleicht auch erlebt, die ihn dann halt auch geprägt haben dazu. Das wird alles so ein bisschen. Ich fand, als gerade interessant wird, zum Beispiel über den Vietnamkrieg, dann war es schon wieder vorbei. Mhm. Und was hatte das für Auswirkungen? Da hätte man noch so ein bisschen so den Bogen schließen können zu dem, was im Buch vorkam.
Mhm, ja, sehe ich eigentlich genauso. Und ich meine, es steht auch im Nachwort, glaube ich, selber drin, ist ein Buch von einem Fan für Fans. Aber genau dafür, muss ich sagen, hätte ich mir irgendwie trotzdem noch 300 Seiten mehr gewünscht, dass du bei vielen Sachen irgendwie mehr ins Detail gehst.
Ja.
Anstatt zu sagen, weil das ist im Endeffekt, wenn ich das zusammenfasse, das, was er sagt, ist es eigentlich egal, was du irgendwo liest. In Wheel of Time geht es darum, selbst wenn du da eine Verbindung erkennst, wie Lan ist, Lancelot, dass du dir trotzdem im Endeffekt dein eigenes Ding entwickelst für dich im Kopf. Ja. Deswegen ist das Ende auch so geschrieben, wie es ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das möchte jetzt gerade gar nicht spoilen, das Ende von Wheel of Time. Aber da ist es halt auch.
Das meinst du? Meinst du mit der Pfeife das? Mit der Pfeife,
ja, genau, das mit der Pfeife. Ich meine, wenn du das Ende nicht kennst, sagt dir das eh nichts.
Ja.
Aber dass du dir halt selber dann denkst, was passiert denn da? Dass es halt nicht eins zu eins da steht. Und das finde ich ist auch schön und gut, aber trotzdem, manche Sachen hättest du mir noch irgendwie mehr ranführen können. Weil wie diese Bücher, die hast du ja eben auch genannt, hier The White Goddess. Ich finde das zwar interessant, aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme, das jemals zu lesen.
Ja.
Weil es jetzt auch für mich, mein Interesse oder für meinen Beruf oder so, bringt es mir jetzt, finde ich, so viel. Interessant finde ich es trotzdem, aber ich glaube, dass da halt sehr viele Sachen drinstehen, wo Robert John sich dann bedient hat und du dann einfach noch mehr irgendwie verstehen würdest.
Ja. Aber was ich ganz spannend fand, wo wir da gerade über das Ende gesprochen haben, war so der Punkt, und da hätte er gerne noch ein bisschen ausführlicher oder mehr reingehen können, was Jordan noch geplant hatte, als was kommt denn nach dem Rad der Zeit? Weil es gab ja da diese Story, wo Rand und Perrin vielleicht dann nachher noch gegeneinander kommen und sowas. Dann wurde halt auch noch angedeutet, dass ein Charakter gar nicht tot ist, der eigentlich tot sein sollte. Das Interessante ist, es sind lange Themen, also Themen, die über eine lange Zeit diskutiert wurden in der Community oder sowas, wurden hier wirklich gesagt, das ist so. Das fand ich interessant, ne? Also das mit der Pfeife am Ende war etwas, wo lange drüber diskutiert wurde. Dann, ob sie tot ist oder nicht tot ist. Ich will jetzt nicht unbedingt spoilen, wer es ist oder sowas, aber dass sie nicht tot ist. Und das hat auch Brandon Sanderson vor kurzem ja nochmal bestätigt. Und die Sache mit Nakomi. Ne? Also dieser eine Charakter, der so in einer Szene vorkommt in dem Buch, wo du denkst so, hä? Was ist denn jetzt los? So.
Ja, also es gibt halt auch einfach Geheimnisse, die werden halt, glaube ich, niemals gelüftet so richtig.
Ja. Aber manche wurden jetzt gelüftet. Wie Nakomi wissen wir jetzt, wer es ist und was die Repräsentation ist.
Ja, aber auch da weiß ich, hätte ich jetzt persönlich für mich nicht, ob das so wichtig ist. So, wenn wenn du jetzt so Kleinigkeiten nimmst und das sagst, sondern wenn du halt sagst, dass es mehr darum geht, dass es eigentlich selber interpretierst, wie zum Beispiel, was am Ende der Buchreihe passiert, dann ist das okay für mich.
Ja.
Dann sollte man aber auch gar nicht mehr als Beispiel nur darüber reden. Bei einzelnen Charakteren, ja, ob die eine jetzt stirbt oder lebt, ist aber eigentlich auch egal, weil es wird niemals mehr kommen. Und vielleicht wäre sie ja nochmal vorgekommen, wenn sie lebt oder auch nicht.
Ja.
Ich finde, da ist eher auch nur spannend, dass hier auch nur so angehaucht wird. Klar, es gab halt so Kurzgeschichten ja anscheinend noch, die ich nie gelesen habe, die halt irgendwie danach spielen, die dann eigentlich zu Büchern werden sollten. Es sollte ja noch viel mehr Prequel geben.
Genau.
Ich fand dann das hier dann noch sehr interessant, dass im Endeffekt gesagt wurde, dass Robert Jordan vollkommen größenwahnsinnig ist. weil die Reihe sollte 3 Bücher sein, dann sollten es 5 Bücher sein, dann 7, dann 9, dann 11.
Und
es wurde immer mehr. Und ich glaube, wenn er jetzt noch 40 Jahre gelebt hätte, hätte der auch immer weiter geschrieben.
Dann hätten wir Brandon Sanderson, ja.
Ja, in irgendeiner anderen Form, aber ja.
Ja, genau.
Das finde ich halt, fand ich sehr interessant noch, dass es im Endeffekt einem erklärt wurde. Er hatte diese Idee für 3 Bücher, weil er die gepitcht hat, damit der Verlag das kauft.
Ja.
Und dann hat sich das ja, weil jedes Buch ja auch ein New York Times Bestseller war, hat sich das dann einfach immer weiterentwickelt. Und seine Story hat sich aber auch immer weiterentwickelt und ist immer größer geworden und größer geworden und größer geworden. Das meine ich halt mit, dass er größenwahnsinnig geworden ist, weil er hat ja dann irgendwie wirklich geplant, dann noch immer mehr zu schreiben. Ja. Sollte er dann über verschiedenste Charaktere Prequel geben.
Ja.
Was haben die Prequels davor gemacht?
Sequels, ja.
Also finde ich super krass. Weiß ich halt nicht, ob er sich dann nicht selber halt übernommen hat.
Er hat es ja im Endeffekt nicht schreiben können. So, vielleicht ist das auch gut gewesen. Vielleicht hätte es die ganze Magie der Welt vielleicht auch zerstört, wenn jetzt noch tausende Bücher rausgekommen wären. Ich meine, andere Autoren bringen Bücher nicht fertig. Jordan hat anscheinend kein Problem, Bücher fertig zu bringen und hat dann einfach geplant, immer noch mehr zu machen.
So. Ja, aber ich finde das lustig, weil der ist ja so, glaube ich, jetzt dieselbe Altersgruppe wie zum Beispiel George R. Martin. Schätze ich jetzt einfach mal, ich bin mir nicht sicher.
Die hatten ja sogar miteinander zu tun, das kam doch auch sogar vor. Ne?
Das ja, gut, die stehen ja auch immer bei den Büchern selber da hinten als Zitat drauf. Dass auch das Lied von Eis und Feuer erst irgendwie nur 3 Bücher sein sollten und dadurch wurde es immer mehr. Nur gut, der kann halt nicht weiterschreiben oder was auch immer der macht. Ist ja auch ist ein anderes Thema. Aber da ich beides ja gelesen habe und ich bin ja auch ein sehr großer Fan von dem Lied von Eis und Feuer, sehe ich sehr viele Parallelen. Und ich weiß nicht, wer sich wo beeinflusst hat, aber auf jeden Fall manche Sachen, die sind halt bei Jordan vorher gewesen, wenn du dann halt guckst, wann das Buch rausgekommen ist. Und das fand ich ganz lustig, dass ich dann, der das gelesen, der George R. Martin hat das dann in sein Buch geholt. Das finde ich ganz lustig. Und ich glaube, dass das natürlich normal ist, weil wenn du vielleicht dann auch mit denen bekannt bist, mit anderen Autoren oder sonst was, dass du dich halt irgendwie selber dadurch beeinflusst von den anderen Leuten. Ja. Ich glaube, du beeinflusst dich halt selber schon, wenn du dann irgendein anderes Fantasy-Buch liest und findest irgendwas toll. Aber ja, wenn du halt dann aus der Zeit verschiedene Autoren liest, finde ich das lustig, dass du das einfach merken kannst.
Ja, es ist halt, es ist wirklich lustig, vor allen Dingen, ja, wo du das so erwähnst, so, ich habe manchmal so ein bisschen vor dem inneren Auge gehabt, so Martin und Jordan haben sich so getroffen und Jordan hat dann so erzählt, ja, ich habe dann beim nächsten Buch das und das hier vor, da ist eine Szene davon und sowas. Und dann ist Martin einfach weggerannt. Okay, ich nehme es.
Ja, bei manchen Sachen vielleicht schon, ja.
Vielleicht wird deswegen auch das letzte Buch nie fertig, weil Jordan zu früh gestorben ist für Martin. Ach. Er sitzt dann die ganze Zeit da und wartet, dass noch was von Jordan kommt. So.
Ich weiß, das ist ein anderes Thema, kommen wir irgendwann mal auf den auch. Irgendwann kommen wir mal auf George R. Martin, aber ja, also fand ich einfach nur wirklich irgendwie lustig, dass du das merkst, wenn du beides liest, dass sich der eine oder andere irgendwo bedient hat.
Ja, ich fand auch so früher, also wenn du so diese Zeit so von Tolkien an, ich meine, nehmen wir Tolkien mal so als Anfang so ungefähr, weil so einer der frühesten Fantasy-Autoren war, die ich so kenne. Es gab ja noch ein paar vorher oder sowas. Aber wie sehr sie sich alle gegenseitig beeinflusst haben. Das hatten wir auch bei Herbert. Ne? Die haben sich ja irgendwie alle so. Irgendwie gab es diesen Kreis, der sich immer getroffen hat. Es gab diesen Kreis, der dieses eine Fantasy-Magazin, wo sie alle unterwegs waren, irgendwie gefühlt. Und irgendwie haben sich alle gegenseitig befruchtet in Bezug auf Themen. So. Und jeder hat bei jedem so ein bisschen da was genommen, dann ein bisschen was anderes gemacht.
Das und dass die halt auch eigentlich einfach alle irgendwas aus unserer relativ viel aus unserer echten Welt, würde ich eigentlich eher sagen, genommen haben und das dann verfremdet haben und eigentlich das halt immer vermischen mit alter Mythologie. Weil das haben wir hier bei Jordan ja auch, da haben wir ja auch das Nordische drin, das haben wir aber auch bei das Lied von Eis und Feuer, weiß ich nicht, das Arabische haben wir bei Dune extremer hervorgehoben, aber es kommt ja genauso vor bei Wheel of Time.
Ja.
Genau. Da hast du ja auch sehr viele Inspirationen, die da gezogen wurden. Ob das jetzt für Namensgebungen ist, für Scheitan, was ja dann Satan ist bei uns.
Die Aie, wie sie in der Wüste leben, halt auch so, ne? Das Nomadenvolk oder sowas ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, ja.
Ja, das fand ich auch speziell dadurch dann auch wieder sehr interessant, dadurch, dass wir vorher dieses Dune-Buch irgendwann letztens hatten und wir da gelesen haben, wo die Inspirationen herkamen und hier dann jetzt das lesen und das ähnelt sich dann halt teilweise wirklich.
Ja. Und das hatte ich halt über Herbert gesprochen haben, hatte ich mich ja daran erinnert, dass es halt lustig ist, dass die Parallelen da sind, ja. Meinst du, heutzutage würde sowas noch funktionieren? Ich hab das Gefühl, heutzutage gibt es zu viele Autoren. Ich habe das Gefühl, früher war es mehr ein elitärer Kreis von Autoren in diesem Feld. Und wir hatten nicht so extrem viele Autoren. Ich habe jetzt heutzutage das Gefühl, dass alle beeinflusst sind von den Autoren aus den 1900er Jahren, ne? Also Jordan, Tolkien, Feist, Herbert, Heinlein, was auch immer. Die sind heutzutage sind die Autoren alle von diesen einfach von Vergangenheit beeinflusst, aber sie befruchten sich nicht mehr so gegenseitig, habe ich das Gefühl.
Ich weiß nicht, glaube ich, das kommt immer auf die Autoren an.
Ja, aber ich habe so, das ist so mein Gefühl, so, weißt du, dass du weniger hast, dass du diesen Kreis, wo sie zusammensitzen. Ich glaube, im Indie-Bereich ist das noch so, weil du da so diese Gruppen hast, die halt irgendwie miteinander sprechen.
Die beeinflussen sich 100 Pro in irgendeiner Form, selbst wenn die nur immer die Bücher von den anderen lesen, um dann irgendwie was, ein Lob zu schreiben oder irgendwas.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist einfach, die Welt hat sich dafür zu sehr geändert. Ich glaube, früher war das vielleicht auch schwerer und du hattest dann mehr Glück, dass du heute beim großen Publisher gelandet bist. Ich glaube, früher war es einfach, dass du in so einem Sci-Fi-Magazin vielleicht veröffentlicht wurdest. Mhm. Aber ob dann deine Bücher wirklich bei einem großen Verlag rauskommen, ist irgendwie was anderes. Und heutzutage ist das halt so dadurch, dass jeder halt veröffentlichen kann. Es gibt ja einfach kein Stoppen mehr. Du kannst, weiß ich nicht. Es ist ja, wenn du jetzt irgendwie guckst, was ist heute alles neu rausgekommen, ist es halt sehr schwer, irgendwie zu sagen, das wird ein gutes Buch sein und das nicht. Ich durch Dungeon Crawler Karl als Beispiel habe ich mal auf so Lit-RPG-Gruppen einfach reingeguckt. Und wenn du da guckst, da kommen jeden Tag mehrere Bücher raus. Ja. So viele Leute schreiben das. Und da muss ich zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wer das erste Lit-RPG-Buch geschrieben hat. Aber der hat alle anderen beeinflusst.
Das auf jeden Fall. Und ich hoffe, er hat sich das irgendwie gesichert, dass er auch Geld dadurch macht.
Nee, das glaube ich nicht. Nein. Da gibt es andere Rechtsfälle da, wo es irgendwie problematisch war, wo das einer versucht hat, habe ich was drüber gelesen. Aber ich meine, da merkst du halt, der Einfluss ist von den anderen Lit-RPGs und dann, weiß ich nicht, vielleicht dein Lieblingsvideospiel und dann kommt halt auch wieder rein, wenn du jetzt halt Dungeon Crawler Karl nimmst. Die Musik, die ganzen Attitüden, die Sachen, das ist alles wieder aus dem Umfeld vom Autoren, die halt mit da reinbringt. So wie Jordan das dann auch gemacht hat. Bei Dungeon Crawler Karl war es halt jetzt nicht der Vietnamkrieg. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Krieg war. Ist ja auch egal. Aber weißt du, was ich meine? Dass, wenn der jetzt im Krieg gewesen wäre als Soldat, der Autor, dann hätte ihn das beeinflusst und er hätte das irgendwie mit reingearbeitet.
Ja. Es ist interessant, dass wir, ich meine, wir haben heute noch Kriege, aber dass das in Literatur nicht mehr so viel, also früher hattest du das Gefühl, ein Tolkien war im Krieg, ein Jordan war im Krieg, ein Herbert, weiß ich gar nicht, der war auf jeden Fall politisch unterwegs und sowas, dass das noch viel mehr Einfluss hatte auf die Leute, dass du das Gefühl hattest, dass es jeden da getroffen hat. So heutzutage hast du dann nicht mehr so, weißt du, es gibt zwar viele Kriege noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie gefühlt alle da drin waren, weißt du, also deswegen.
Weiß ich nicht.
Zum Vietnamkrieg oder sowas, USA war das ja, sehr viele waren halt im Vietnamkrieg. Weil gefühlt.
Ja, ja. Nacht. Für Amerika war das, hatte das einen größeren Einfluss.
Ja. Deswegen. Mal sehen, vielleicht kommen. Hattest du nicht erzählt, auch gerade in diesem Lit-RPG, oder hatte ich das erzählt, dass es ein Lit-RPG-mäßiges gibt, was über Krieg geht?
Ja, ich habe eins gelesen, das erste Buch davon, wo es um. Aber es ist halt auch einfach wieder nur so ein Lit-RPG, nur dass es dann halt ein alter Mann ist, der früher Soldat war und der ist, spielt dann halt jetzt einen jungen Körper und der bleibt da drin, bis er stirbt.
Ja.
Und das von einem Soldaten geschrieben, der im Ukraine-Krieg gekämpft hat, auf der Seite der Ukraine.
Ah, okay, krass.
Ja. Das merkst du auch wie, wenn der seine Kriegsszenen beschreibt, weil die super taktisch sind und so. Also da merkst du einfach einen Einfluss, aber gut, der ist halt auch Berufssoldat gewesen, dadurch hat er auch wieder einen ganz anderen Einfluss. Ich finde es halt immer spannend, glaube ich, bei den Autoren, was haben die für Einfluss bekommen in ihrem Leben. Das heißt jetzt nicht, dass irgendeiner von denen in den Krieg gehen soll, das meine ich nicht, aber ich glaube, dass sich das einfach sehr darin widerspiegelt. Und wenn du vielleicht in einer Zeit aufgewachsen bist, ich sage jetzt mal hier in Deutschland, wo die ganze Zeit jetzt kein Krieg war und du das nicht mitbekommen hast, dann schreibst du sehr wahrscheinlich auch ganz andere Bücher. Dann hast du halt hier vielleicht eher die Trennung von Deutschland, weißt du, mit der DDR, dass das vielleicht, wenn du das mitbekommen hast, eher in deine Bücher einfließt.
Ja, oder
aber, Blumen. Ja, aber gleichzeitig merkst du halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel Markus Heitz nimmst, weil ich mag diese Zwergenreihe gerne, also die mochte ich früher total gerne, habe ich ewig nicht mehr gelesen, aber da merkst du ja auch den super krassen Einfluss von Tolkien. Und gar nicht so moderne Sachen, sondern ich finde, wenn du das liest, merkst du, der hat Tolkien gelesen, Herr der Ringe, und dachte, boah, die Zwerge sind die coolsten, da mache ich jetzt eine Reihe drüber.
Ja, und dann die Elben, Albae oder sowas, hat er auch noch eine Reihe drüber gemacht. Also,
ja.
Lustigerweise, Heitz habe ich das erste Mal mit Berührung gehabt mit Shadowrun, was total seltsam war, aber.
Habe ich auch von dem Buch früher gelesen, aber. Ja, da ist halt einfach spannend. Da merkst du ja dann auch, der ist aber halt, worauf ich ja hinaus wollte, ist, der ist anscheinend aufgewachsen mit der Herr der Ringe.
Ja.
Und das hat ihn sehr beeinflusst. Und ich glaube, heutzutage wäre es halt anders. Du wirst jetzt dann irgendwann Leute kriegen, die alle beeinflusst sind von Brandon Sanderson, würde ich sagen. Weil der größte Fantasy-Autor momentan, würde ich jetzt mal fast schätzen.
Ja, der Erfolg, also ich würde mal sagen, neben hier, der Harry Potter-Macherin, würde ich sagen, so auch einer der erfolgreichsten momentan, so in Bezug auf dem, was er so erreichen kann mit seinen Verkäufen von den Büchern oder sowas.
Ja, aber das meine ich. So, wenn der jetzt der berühmteste, sag ich mal, ist auf die nächsten 10, 15 Jahre gesehen, sagen wir das dann einfach mal, dann wird der diese ganze Zeit andere Leute beeinflussen, beziehungsweise da der ja auch mehr schreibt für etwas Jüngere.
Ja.
Passt das ja dann, wenn du jetzt aufwächst und wenn dich das dann inspiriert, dann Schriftsteller zu werden und dann Fantasy zu schreiben, wirst du ja sehr viel dann von Sanderson mit da reinnehmen. Ja. Weil du kannst dir ja, glaube ich, sogar auch einfach, du kannst in die Uni gehen und bei dem lernen, meine ich, und du kannst online bei dem lernen irgendwie,
oder? Ja, der hat so Masterclasses und sowas, ja.
Ja, das meine ich. Und dadurch kannst du ja dann direkt von ihm lernen, wie er schreibt.
Ja.
Das heißt natürlich nicht, dass das, was du schreibst, so gut ist, aber
stimmt.
Aber warte doch, ne? Ist doch bei Mark Lawrence auch so, da gibt es doch jetzt, das ist ja auch ein Autor aus Großbritannien, ne?
Eigentlich aus Amerika, glaube ich, aber er lebt in Großbritannien jetzt, ja. Okay.
Ich dachte,
ich meine nicht zumindest, ja.
Sage ich jetzt einfach, selbst wenn es nicht stimmt, aus Großbritannien. Und der hat doch auch das dann übers Internet, so eine Gruppe. Und dann gibt es doch auch wie diesen Mark Lawrence-Preis oder sowas, nenne ich es jetzt mal, wo er so Leute fördert. Und das war doch auch hier dann dieses The Sword of Kaigen, das habe ich ja auch dieses Jahr gelesen. Ja. Ich meine, die hat auch sozusagen bei dem gelernt. Und da wirst du dann merken, dass ja auch diese Gruppe so teilweise mit diesen Indie-Autoren. Ja. Und wenn dir aber einer dann sagt, ja, vielleicht solltest du das so und so schreiben und dann liest du auch die Bücher von dem Mark Lawrence, dann wird dich das beeinflussen und deine Bücher in Zukunft werden irgendwie davon beeinflusst sein.
Ja.
Ja, vielleicht ist es heute sogar einfacher, von unterschiedlichen Leuten beeinflusst zu werden.
Ja, ich glaube, heute hast du, was du früher weniger hattest, war so, also Jordan hat was Eigenständiges irgendwo geschafft, was auf beruhte, was vorher da war. Tolkien hat irgendwo was beschaffen, was auch auf irgendwas auf Sagen beruhte. Herbert hat was geschaffen, was halt irgendwie auch irgendwo auf der Welt, auf Weltreligion und sowas beruhte. Heutzutage hast du mehr so wie Lit-RPG und dann hast du halt Grimdark zum Beispiel. Du hast so ein bisschen mehr Schemas, in denen du einfacher arbeiten kannst. Das mussten sie sich früher noch mehr erarbeiten, hatte ich das Gefühl.
Ganz früher hattest du das ja nicht.
Ja, deswegen meine ich ja, dass das nicht da war. Das ist heute einfacher.
Die Entwicklung nimmst zum Beispiel von Robert E. Howard mit Conan, als er das erfunden hat, bis hin zu Herr der Ringe, das ist ja auch schon eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, du wirst halt immer irgendwelche Leute haben, die irgendwas weiterentwickeln und in eine andere Richtung gehen.
Ja.
Aber da ist halt eine ganz andere Zeit früher, finde ich, gewesen, weil sich auch anders die Sachen verbreitet haben. Heutzutage hast du das halt anders. Heutzutage, weiß ich nicht, hast du das Internet, habe ich auch oft das Gefühl, werden Sachen, die eigentlich gar nicht so gut sind, so in den Himmel gelobt und dadurch verbreitet und alle finden es gut, obwohl es eigentlich nicht so gut ist. Also habe ich das Gefühl, dadurch, dass du ja einfach, weiß ich nicht, wenn du bekannt oder berühmt sozusagen bist im Internet, kannst du ja ganz andere Sachen erreichen. Hat sich nicht gerade einer in die Europawahl damit, hat er sich nicht Stimmen geholt, weil der irgendwie ein Streamer oder so ist? Ich hatte irgendwas letztens gelesen, müsste ich nochmal nachgucken.
Die Welt ist verrückt heutzutage, ja.
Ja, aber das meine ich. Dadurch meine ich, du hast einfach ganz andere Möglichkeiten. Und das heißt, wenn du eine Fanbase hast und jetzt Fantasy-Bücher rausbringst, dann werden ja potenziell die Leute, weil die dir ja eh sehr gut gegenüberstehen, das vielleicht besser finden.
Ja, heutzutage ist es halt auch so, das ist das Lustige. Ich versuche dich ja mal dazu zu bekommen, Mark Lawrence zu lesen. Das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, hier, The Book That Broke the World, behandelt sehr viel damit, wie gut ist es, dass wir alle Informationen zur Verfügung haben. Und das ist heutzutage ja auch so dieses, dadurch, dass du das Internet hast, hast du halt eigentlich alles zur Verfügung. Früher war es mehr eingeschränkt aus den Erfahrungen der Leute und du konntest dich nicht so, also du konntest weniger aus deiner Erfahrungsbubble heraus. Deswegen war das mehr so auf deinen Horizont, den du hattest, beschränkt. Heutzutage kannst du theoretisch über alles schreiben, weil du halt alles recherchieren kannst, überall und sowas. Deswegen.
Ja, viel einfacher als früher.
Ja, genau. Ja.
Ja, also ich finde es halt immer spannend. Irgendwie haben es mir diese Bücher auf jeden Fall angetan, wo darüber geredet wird oder berichtet wird, wo die Einflüsse herkommen.
Ich finde das super spannend, so diesen Background zu bekommen. Ja. Das macht die Welt noch für mich, reichert die Welt noch an von den Leuten und halt auch diese Erfahrungen da drin, zu verstehen, was der Autor dahinter hatte.
Ja, das meine ich ja. Das finde ich irgendwie, das ist echt wundervoll. Suche ich auch die ganze Zeit irgendwie noch mehr Büchern. Aber gut, ich muss natürlich auch dann die Reihe gelesen haben. Das heißt, das ist manchmal dann nicht immer so einfach.
Wenn man ein Experiment, erst so ein Zusammenfassungsbuch zu lesen und dann die Reihe zu lesen, so wie das dann wirkte. Vielleicht ist das auch eine gute Erfahrung.
Aber ich habe auf jeden Fall dadurch, oder ist mir bewusster geworden bei manchen Reihen, wovon die Leute sich inspirieren lassen. Und das ist ganz oft irgendwie alte Geschichte bei uns oder so Mythen. Ja. Ne? So wie hier die Edda mit Odin und bla, das ist ja auch in Wheel of Time drin. Aber ist denn jetzt zum Beispiel, das ist sehr offensichtlich, aber es ist trotzdem krass eigentlich, wie sehr die sich hat beeinflussen lassen. Hier Red Rising von den ganzen Römern. Ja. Ich meine, alleine in der Namensgebung hast du das, aber
Prätorians
und sowas. Ja, das kommt dabei halt immer weiter drin vor und das ist halt irgendwie dann auch wieder lustig, weil er hat ja dann einfach nur was ganz Altes genommen, wie so eine römische Gesellschaft und hat die ins Weltall geballert.
Ja.
Und dann, hat natürlich noch andere Sachen gemacht und das ist jetzt wieder nur ganz versimpelt von mir. Aber durch diese Bücher irgendwie kann man das dann irgendwie, finde ich, ja nochmal irgendwie immer anders betrachten, wenn man dann jetzt merkt, okay, der hat seine Inspiration daher genommen.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also würdest du sagen, Origins of the Wheel of Time lohnt sich? Wenn man Fan der Reihe ist, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall, das Buch auch mal zu lesen. Also ich glaube, diesen Index, den du da hast, der ist ganz spannend, wenn du es nochmal liest oder sowas, das Rad der Zeit. Aber ich glaube so, es gibt trotzdem noch so ein bisschen mehr Einblick. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen noch aufsaugen will, was dahinter ist oder sowas, ist zumindest meine Meinung, gibt das dem Ganzen noch mehr Leben.
Das auf jeden Fall, wobei man da auch direkt sagen muss, weil das erwähnt er auch, es gibt ja so ein FAQ über Wheel of Time.
Ja.
Das kannst du einfach im Internet oder ist auch auf Dragon Mount oder so, wie das heißt.
Ja, Dragon Mount, ja, genau.
Und da findest du auch sehr viele Informationen, die jetzt hier gar nicht in dem Buch stehen und mit denen habe ich mich jetzt bis jetzt noch gar nicht beschäftigt.
Das, da in diesem Community Dragon Mount bin ich schon seit 20 Jahren unterwegs. Diese Seite existiert schon ewig. Jordan hat sogar früher selber auf Dragon Mount geblockt.
Yeah, das weiß ich, aber ich meine, da gibt es sogar so eine richtige Rubrik, wo du ganz viel nachlesen kannst, wo dann die Inspirationen herkommen und so.
Genau.
Und das ist halt dann immer die Frage, wenn, ich wollte ja nur darauf hinaus, wenn du halt das Buch gut findest, wirst du da sehr wahrscheinlich noch viel mehr finden oder wenn du keine Lust hast, das Buch zu kaufen, kannst du dich auch einfach darum gucken, wenn du halt mehr wissen willst, wo irgendwas herkommt.
Ja, ich fand es ganz schön, also wie gesagt, ich kenne das FAQ, da ist an dem Buch aber auch mal ein paar Sachen angesprochen, dass die du sonst bisher noch nicht wusstest. Also ich hatte ein bisschen Angst, als das Buch angekündigt wurde, dass es mir nichts Neues gibt und ich habe relativ viel Neues kennengelernt, was ich noch nicht wusste, obwohl ich halt, wie gesagt, schon 20 Jahre oder sowas bei Dragon Mount rumwusel oder länger.
Also klar, wenn du halt ein Fan bist von Robert Jordan und Wheel of Time, sollte man das natürlich auf jeden Fall holen und lesen, aber ich glaube, das machen auch eigentlich die großen Fans, haben das bestimmt sich eh alle geholt.
Ja.
Aber ich glaube, du kannst es auch theoretisch einfach lesen, selbst wenn du die Serie nur guckst. Wenn du wissen willst, wo mehr Inspiration herkommt. Wirst du natürlich gespoilert, aber
wobei die Serie schon sehr, also gerade die zweite Staffel oder sowas, sehr vom Buch abweicht. Also gerade am Ende hin.
Ja, aber ich meine,
ist eine neue Interpretation.
Du wirst ja auch immer viele Leute haben, die das dann erst entdecken durch die Serie.
Ja.
So wird das auch bei Rings of Power sein, die dann Rings of Power gucken, dann gucken sie wahrscheinlich die Filme von Peter Jackson und dann lesen sie vielleicht die Bücher.
Ja. Ja. Ja, so viel zu dem, was hat das Rad zum Drehen gebracht, ne?
Alles.
Irgendwo alles. Ja, wir sind auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie noch mehr so Bücher habt über andere Autoren, die wir vielleicht sogar noch gar nicht kennen oder sowas, gerne in Kontakt mit uns treten, wo auch immer. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wäre mal spannend, ob es dann noch vielleicht für Autoren, wo ich es gar nicht weiß. Ne? Also vielleicht existiert sowas auch über Stephen King. Zum Beispiel.
Gott, das weiß ich nicht, aber
wäre auch mal spannend. Ne? Also
ja, deswegen. Ich finde das halt im Generellen, das ist ein spannendes Thema, wenn sich jemand da wirklich so krass mit irgendeiner Buchreihe auseinandersetzt, um das alles so rauszufiltern.
Ja. Gut, dann danke dir für deine Zeit, Alex. Das hat mich gefreut. Ja,
ich danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.